Habe ich mal eine sehr interessante Definition von glücklich sein gehört. Und zwar hat die Person gesagt, man ist glücklich, wenn man alleine sein kann, ohne
Ja.
sich schlecht zu fühlen. Natürlich will man nicht alleine sein.
Also ich glaube, man will nicht einsam sein. Und alleine sein finde ich erstmal was Positives. Das ist das Ziel oder das ist sogar eins vielleicht der Hauptziele im Leben, dass man mit sich selber akzeptiert, sich selber lieben kann, dass man nicht andere Menschen braucht, um glücklich zu sein.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. Heute habe ich wieder einen super spannenden Gast für euch mitgebracht. Und zwar ist es ein langjähriger Freund von mir. Das heißt, ich kenne ihn seit dem Kindergarten, ehrlich gesagt. Ihr da draußen kennt ihn sicherlich ganz anders als ich. Deswegen fand ich es auch spannend, hier die Episode mit ihm aufzunehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte euch auch so ein bisschen den Mensch hinter den Kulissen zeigen. Ja, sein Name ist Tim Bengel und bei vielen hat es jetzt vielleicht schon einen Klick gemacht, weil Tim ist Künstler. Und er ist vor allem eben durch Social Media extrem bekannt und erfolgreich geworden. Deswegen der ein oder andere wird Tim einfach schon begegnet sein auf Facebook damals, jetzt vor allem auch auf Instagram durch seine Viral Videos. Die Episode war auch schon lange geplant und ich freue mich, dass das geklappt hat heute, weil Tim war einer der Leute, die auch immer neue Wege gehen wollen und der auch mich dazu ermuntert hat und ermutigt hat, den Podcast umzusetzen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen. Deswegen bin ich ihm da auch unglaublich dankbar für, dass er mir da den Support gegeben hat. Und jetzt habe ich euch Tim schon so ein bisschen vorgestellt, aber ich finde es auch immer ganz cool, wenn sich die Leute selber vorstellen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Tim.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Bist ja vorher erst aus Berlin gelandet und deswegen freut es mich immer, dass du dir dann die Zeit nimmst hier für sowas. Und als Einstieg habe ich gedacht, vielleicht erzählst du mal in eigenen Worten, wer ist Tim Bengel?
Wer ist Tim Bengel? Also, ich bin Künstler, wohne in Esslingen bei Stuttgart und erschaffe zurzeit Werke aus Sand und Gold. Aber eigentlich mit dem Hinblick, was Einzigartiges halt zu kreieren.
Alright, ja, ich sag mal, ist ja immer ein bisschen schwierig, sich selber vorzustellen.
Ist echt ein bisschen schwierig, über sich selber zu reden. Ich stelle es immer wieder fest, weil man will sich nicht unter Wert verkaufen, man will aber auch nicht als Angeber rüberkommen. Ja, ich lasse mich eigentlich gerne von anderen Leuten vorstellen, tatsächlich.
Keine Sorge, das habe ich ja am Anfang gemacht. Das heißt, du bist Künstler und Kunst ist ja so ein Wort, sage ich mal, mit dem können viele gar nichts anfangen. Und vom Prinzip, du hast mal gesagt, und das darfst du gerne jetzt hier auch nochmal für die Leute sagen, die wenigsten Leute trauen sich, was über Kunst zu sagen, weil man da Berührungsängste hat, weil man denkt, ich bin kein Experte, ich kann das nicht beurteilen. Deswegen, was ist Kunst für dich? Wie bist du an die Kunst gekommen? Und wieso sollten Leute da keine Berührungsangst haben vor dem Wort?
Ja, Kunst wird halt schon oft in so elitären Einrichtungen gezeigt, wird super schwierig erklärt und ist irgendwie dargestellt, als wäre es was Außerirdisches fast. Und ja, deswegen, das schreckt halt viele Leute ab, denn die denken dann, man muss irgendwie ein Kunststudium oder Kunstgeschichte studiert haben, damit man überhaupt sich trauen darf, eine Meinung über Kunst zu haben, aber das finde ich überhaupt nicht. Also, ich meine, es gibt viele Künstler, es gibt viele Kunstwerke. Und eigentlich gute Kunstwerke sollten es ja schaffen, dass sie jedem Betrachter auf einer eigenen Ebene begegnen. Also ich sehe das eigentlich bei meinen Werken ganz gut. Kinder finden die toll, ältere Leute finden die toll und auch Fotografen finden die toll. Die sehen dann halt wieder irgendwas Spezifisches, Fotografisches da drin, wie jetzt so ein bekannter Fotograf, den habe ich mal getroffen, der viel analog fotografiert und der fand es toll, dass meine Bilder aus Sand eben auch so körnig sind durch den Sand und er hat halt seine analoge Technik da drin gesehen, weil alte Fotos haben auch so eine Körnigkeit und das fand er dann eben toll. Und auch gebildete Kunstmenschen finden auch Sachen, die sie toll finden. Und ja, deswegen will ich nicht mich bei irgendjemandem verschließen. Also die Kunst soll für alle Leute da sein und jeder kann die auf seinen eigenen Level begegnen.
Ja, also ich muss sagen, wir beide waren ja auch schon zusammen in Miami und ich habe mit der Kunstwelt, das war für mich das erste Mal, wo ich so richtig konfrontiert war damit. Und für mich war es erstmal so ein Overkill. Ich habe auch erstmal gedacht so, wow, wow, wow. Und ich habe da auch so das Gefühl gehabt, oh Gott, ich bin gar nicht in der Welt drin. So, ich traue mich da gar nicht, was zu sagen. Deswegen, ich kann das schon verstehen. Aber du hast auch mal so einen super Vergleich zu Musik gezogen. Du sagst ja auch, wenn jemand ein Lied von Rihanna hört oder so, niemand sagt, ich bin ja kein Musikexperte, aber ich glaube, das Lied ist gut. So, die Leute finden das geil oder finden es nicht geil.
Ja, richtig. Also bei Musik haben wir ja noch so ein Bauchgefühl. Also das passiert ganz automatisch. Du hörst halt das Lied und kannst sofort entscheiden, macht der Beat mit mir irgendwas oder eben nicht. Aber bei Kunst, also wenn wir irgendwas anschauen, haben wir das eigentlich, glaube ich, auch. Nur wir trauen es uns halt oft nicht dazu zu stehen, weil wir halt auch Angst haben, wahrscheinlich irgendwie zurückgewiesen zu werden und sagen, okay, du kennst dich doch eh nicht mit Kunst aus, eigentlich so, das Bild ist doch kacke wegen dem und dem, obwohl du es vielleicht gut findest. Und da, ja, Menschen wollen halt auch nicht wirklich anecken, deswegen trauen sich da viele das nicht. Aber ich glaube, da ist auch gerade ein bisschen was in Bewegung. Und ja, mein Traum ist eigentlich, die Menschen so weit aufzuklären, dass man vor einem Bild stehen kann, egal von wem es ist. Und dann hast du halt ein Bauchgefühl und du findest es dann gut oder schön oder es macht was mit dir oder eben nicht. Und dann ist auch egal, wer ist der Künstler, weil viele lassen sich dann eben von dem Künstler blenden und denken, oh, wenn das hier der, wer auch immer ist, dann muss es ja gut sein. Obwohl ich finde es nicht gut, aber wahrscheinlich habe ich nur einen schlechten Geschmack oder so. Deswegen finde ich es auch mal ganz interessant, wenn man mal Kunst ohne den Namen des Künstlers vielleicht anschauen würde und dann nur guckt, was passiert dann.
Aber wenn wir jetzt nochmal da sagen, man sollte keine Berührungsangst haben, sage ich jetzt mal. Also habe ich zwei Fragen. Erstens, wie gehst du dann mit Kritik um? Oder trauen sich Leute überhaupt, Kritik an deiner Kunst persönlich zu äußern? Und zweitens, kannst gern beides beantworten, ist noch die Frage, ich habe es halt auch in Miami gesehen, so oftmals trifft halt dann doch das Klischee ein bisschen ein, so die schnöseligen Leute, die dann so einem aber auch das Gefühl vergeben, wer bist du denn, um überhaupt was sagen zu können? Also das habe ich auch gesehen. Deswegen, wie stehst du zu dem schnöseligen Vorurteil, das aber auch oftmals eintritt? Und wie gesagt, das mit der Kritik.
Ja, Kritik bekomme ich auch viel. Also vor allem im Internet so anonyme Leute, das ist keine richtig sachliche Kritik, sondern das sind halt eher so anonyme Hater-Kommentare, die hauptsächlich irgendwie neidisch sind. Und ansonsten bekomme ich so 99% positives Feedback und einfach ja gute Vibes auch zurück. Es gibt noch so ein paar elitäre Leute, die finden mich, glaube ich, auch nicht so geil. Aber da habe ich mich immer auch gewundert, warum. Also, weil ich tue ja auch niemand was Bösem so. Aber jetzt habe ich dem Letzten mit einem Kunsthistoriker geredet, mit einem Kurator. Und der hat mir das so erklärt, weil er hat auch ehrlicherweise gesagt, hey, am Anfang konnte ich nicht so viel mit deinen Sachen anfangen, weil er das nicht in eine Schublade stecken konnte. Also stell dir mal vor, du bist jetzt ein super Experte in irgendwas und denkst, du kennst schon alles und du fühlst dich sicher so in deiner Welt und dann kommt einer und sagt, hey, ich mache mal was ganz Neues. Ich bin jetzt Künstler, ich mache was du nicht kennst und bin damit voll erfolgreich und komme bei allen gut an. Dann bringt es dich so aus deiner Komfortzone raus und bringt dich in so eine Unsicherheit rein. Und viele Experten, die riegeln dann halt ab, die sagen, okay, ich habe das davor nicht gekannt, dann ist es gar keine Kunst oder dann ist es kein Künstler oder dann ist es halt schlechte Kunst oder so. Und ja, das geht nicht nur mir so, das ging auch dem Basquiat sogar so. Das ist heute einer der teuersten gehandelten Künstler, der hat damals auch keine Galerie in New York gefunden. Die Leute haben da über den rum gelästert und so. Und dann mit der Zeit hat er halt recht bekommen.
Ja, aber der Unterschied natürlich auch noch, Basquiat ist tot inzwischen. Du lebst noch, Gott sei Dank.
Ja, Basquiat ist ja mit 27 gestorben. Und ich bin jetzt noch 6 Monate lang 27. Also drück mir die Daumen.
Wir drücken alle die Daumen auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Klischee in der Kunstwelt, dass deine Sachen erst bekannt und erfolgreich werden, wenn du stirbst, oder?
Ja, also das ist halt, also Kunst hat halt auch viel mit Markenbildung zu tun und viele sehen halt auch ein Investment in der Kunst. Und wenn ich halt einen jungen Künstler kaufe, weiß ich ja nie, wie viel produziert der vielleicht noch. Weißt du, jetzt hat er vielleicht 100 Sachen gemacht, aber jetzt kaufe ich was von dem und dann fängt er an, zu super krass zu produzieren und macht noch 100.000 weitere Gemälde und stellt vielleicht sogar Leute an, die ihm helfen, die Sachen zu machen. Und dann wird natürlich mein einzelnes Bild immer unbedeutender. In meiner, also das Bild, das ich jetzt gekauft hätte, wird dann immer unbedeutender. Wenn der Künstler tot ist, dann ist ja sein Schaffen beendet. Dann weiß ich, okay, der hat genau, keine Ahnung, 1200 Bilder gemacht und mehr kommen nicht dazu. Deswegen der Wert bleibt dann erstmal beständig. Und natürlich fangen nach dem Tod erstmal die Legenden an zu blühen. Und das merkt man auch bei dem Basquiat. Ich meine, der ist jetzt schon, ich glaube, über 20 Jahre tot. Ich glaube, 30 Jahre. Und ja, ist jetzt eigentlich im super Hype, hat große Ausstellungen. Und ja, ich glaube, da ist auch eine gute Marketingagentur im Background, die das alles organisieren. Und die haben natürlich auch irgendwelche Benefits davon. Also ist halt schon viel Marketing in der Kunst. Also es ist, glaube nicht so viel Romantik drin, wie man von außen manchmal denkt.
Das kann sein. Ich bin gespannt und freue mich, dass wir da heute drüber reden können, weil ich sage mal echt, die Kunstwelt, wie du sagst, für Außenstehende wirkt es nochmal anders, wie sie wirklich ist wahrscheinlich. Vielleicht können wir da durch dich mal ein bisschen mehr einen Einblick gewinnen. Genau, und apropos Einblick, jetzt nochmal so zurück zu dir. Wir beide kennen uns ja auch schon sehr lange und jetzt aber auch die Frage an dich, wie bist du eigentlich zur Kunst gekommen? Wann hast du so das Gefühl gehabt, Kunst ist so mein Ding, es muss nicht mal gleich so dein Ding gewesen sein, aber wann hast du einfach mal angefangen damit zu rumexperimentieren und warum?
Also meine erste Begegnung mit Kunst war schon in der Grundschule und da hatte ich meine Mom, die hat mich mitgenommen in die Staatsgalerie und da hingen halt verschiedene abstrakte Gemälde von Kandinsky, Cy Twombly und ich habe es als kleiner Bub einfach nicht verstanden. Also ich habe weder verstanden, was das soll, weil das waren halt für mich nur Kleckse auf einer Leinwand, Kleckse und Striche. Und ich habe auch nicht verstanden, was die Erwachsenen, die du ja als Kind eigentlich, zu denen du aufschaust, wie die sich dann halt vor so eine Leinwand stellen, mehrere Minuten und darüber diskutieren, was wollte der Künstler damit sagen, was bedeutet der rote Fleck und so weiter. Und ich habe echt als Kind gedacht, die sind irgendwie ein bisschen bekloppt oder ich habe gedacht, ich verstehe es vielleicht nicht. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, das ist, also die Erwachsenen nennen das Kunst, was da so bunt an den Wänden hängt. Und um das zu verstehen, habe ich gedacht, am besten ich mach's selber. Weil wenn ich dann selber mal so eine bunte Leinwand mal, vielleicht verstehe ich dann, was daran so faszinierend sein soll. Und ich habe mich dann zu Hause dran gesetzt und habe halt auf so DIN A4 Blättern auch angefangen, die Künstler zu imitieren. Und aus meiner kindlichen Sicht sah das eigentlich ziemlich identisch aus, wie so ein Kandinsky oder Cy Twombly. Und ja, das war so mein erster Kontakt mit der Kunst. Also eigentlich kam es deswegen, weil ich es eben nicht verstanden habe. Und ja, so ging es dann weiter. Die Frage hat halt immer weiter in mir gebohrt und ich wollte es verstehen. Und bis, also nebenher lief es halt natürlich, bin ich auf die Schule gegangen und so weiter. Was nicht so mein Lieblingsabschnitt in meinem Leben war, Schule. Ich bin nicht so ein super großer Fan gewesen davon. Und war aber dann ganz froh, dass auf meinem, da wo ich dann Abi gemacht habe, hatte das Gymnasium noch eine sowas wie einen Kunstförderkurs beziehungsweise eine Galerie. Also man konnte als Schüler in der Galerie der Schule mitarbeiten und lernen, wie organisiere ich eine Ausstellung für einen Künstler. Und es gab dann auch einen Kunstwettbewerb und ich habe dann halt eine Arbeit eingereicht aus Sandstücken, die habe ich zusammengeklebt zu einer großen Collage und mit dem habe ich tatsächlich den Kunstwettbewerb gewonnen. Das war ein demokratischer Prozess, jeder Schüler, jeder Lehrer hatte eine Stimme und am Ende waren halt unter meinem Bild die meisten Stimmen und es hat eigentlich in mir so die Wende ausgelöst, dass ich so verstanden habe, okay, bei Kunst geht es nicht so darum, die Sachen im Museum zu imitieren, sondern es geht halt darum, was Neues zu kreieren, also auch Innovationen in die Kunst einzuliefern. Und seitdem, das war so, da war ich, glaube ich, 18, seitdem bin ich halt immer auf der Suche gewesen nach meinem Medium. Wie schaffe ich, was Innovatives zu liefern, was Ästhetisches? Also ich bin dann auch eher so der Ästhet und nicht jemand, der um Teufel komm raus irgendwas provozieren möchte. Hm. Und es hat dann noch 4-5 Jahre gedauert tatsächlich, bis ich 22, 23 so mein erstes Bild in meinem jetzigen Stil dann vollendet habe mit schwarzem Sand, weißem Sand, und ein paar Monate später ist dann noch Blattgold dazu gekommen. Also die Dreier-Kombi, die harmoniert einfach super. Und ja, das ist jetzt eigentlich erst 4 Jahre her, aber es ging halt dann mega schnell nach oben. Vor allem über Social Media hat sich das halt super krass verteilt. Und dann kamen Galerien aus New York. Und ja, war eine spannende Zeit. Es ist weiter spannend. Und ja, Kunst ist weiter meine Leidenschaft.
Dann lass uns vielleicht nochmal kurz hier, du hast ja gerade deine Materialien genannt, mit Sand und Gold. Und das ist ja, die Kombination ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Ich weiß, da haben wir auch mal drüber geredet, dass da so ein gewisses, vielleicht taktisches Kalkül dahinter gestanden hat. Am besten erzählst du vielleicht mal die Geschichte dahinter nochmal. Wieso waren es die Materialien? Wieso fandest du das spannend?
Ja, also das war eben die Lektion, die ich da in der Schule schon gelernt hatte, dass wenn man halt aus der Masse raussticht, also ich war nicht der beste Zeichner oder der beste Maler in der Schule, aber ich hatte halt ein Bild kreiert, damals mit den Münzen, was halt aus der Masse an Bildern rausgestochen ist. Und ich glaube, das braucht man auch als Künstler. Also du brauchst halt ein Markenzeichen, du brauchst einen Wiedererkennungswert. Und ich habe dann auch verschiedene Künstler analysiert und eigentlich festgestellt, dass alle erfolgreichen Künstler, wenn du mal ein paar Werke von denen gesehen hast und dann siehst du ein neues, das du noch nicht kennst, aber du siehst das neue Bild von Künstler XY und erkennst sofort, dass es von ihm ist, auch wenn du das Bild davor noch nie gesehen hast. Aber allein durch die Handschrift, durch den Stil, durch den Einsatz der Materialien oder Farben, weißt du halt, es ist ein Andy Warhol oder ein Basquiat oder ein Salvador Dali. Also solche Künstler, die haben das alle auch so gemacht. Und das war halt mein Ziel, dass man halt mal meine Bilder, wenn man die schon mal gesehen hat, und dann kommt man bei einem Bekannten ins Haus oder in eine Galerie oder ein Museum, dann weiß man das sofort, wenn man das Bild genauer anguckt, vor allem, also weil kein anderer Künstler auf der Welt arbeitet so mit dem Sand und Gold in der Kombination wie ich. Und da habe ich eben meinen Wiedererkennungswert mir lange erarbeitet und letztendlich gefunden.
Ja, auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da hast ja auch vorher nochmal gesagt, du wolltest ja auch Kunst erstmal verstehen und dann hast ja festgestellt, so dass man möchte auch Innovation mit reinbringen, sein eigenes Ding gehen, weil du eben vielleicht das am Anfang auch gar nicht verstanden hast. Deswegen finde ich das auf jeden Fall spannend auch nochmal, da, dass die Leute wissen, dass, klar, es ist ein kreativer Schaffensprozess, aber da kann man auch trotzdem sich seine Gedanken machen und sich da geschickt positionieren.
Ja, ich meine, es ist einfach, man muss seiner Neugierde auch ein bisschen nachgehen. So, ich war halt super neugierig, weil ich es nicht verstanden habe. Und andere Dinge, wie zum Beispiel Mathe, habe ich auch nicht verstanden. Zum Teil war ich richtig gut in Mathe. Aber ich habe immer gedacht, okay, Mathe könnte ich verstehen, wenn ich es wollen würde. So, also Mathe, gibt es irgendeinen Lehrer, der kann mir das beibringen. Und es gibt immer eine richtige Lösung und eine falsche Lösung. Und in Kunst gibt es halt nicht so ein richtig und falsch. Und das hat mich immer schon kirre gemacht. So, die einen sagen, das ist Kunst, die anderen sagen, das ist Kunst. Die anderen sagen, wenn du ein Künstler werden willst, musst du studieren. Die anderen sagen, nee, du musst voll der Freigeist sein und dich alle Regeln brechen. So. Und dass es so viele verschiedene Ansichten über Kunst gibt und der Begriff Kunst so irgendwie schwer zu greifen ist, das hat mich immer fasziniert.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, wieso das so eine Faszination auslöst, aber wieso auch viele Leute so ein Problem mit haben. Weil ich bin ja auch Naturwissenschaftler und ich bin es eigentlich auch ja gewöhnt, dass es ein richtig und es gibt ein falsch. Aber die letzten Jahre habe ich da auch so einen Prozess durchlaufen, in dem ich mich davon so ein bisschen gelöst habe im Leben. Klar, es gibt Sachen wie die Mathematik oder die Naturwissenschaften, da gibt es weiterhin richtig und falsch. Aber das Leben besteht nicht nur aus richtig und falsch, aus schwarz und weiß, sondern da gibt es auch vieles dazwischen.
Gold.
Genau, das gibt es zwischen schwarz und weißem Sand gibt es Gold. Ja, und wir beide sind ja hier im wunderschönen Schwabenland groß geworden. Wie schwierig war es jetzt für dich hier im Schwabenland zu sagen, ich mache mein eigenes Ding, ich mache meinen unkonventionellen Weg und ich mache nicht das typische Credo, scharfe Häusle bauen. Wie schwierig war es, sich da durchzusetzen?
Ja, ich glaube, hier rund um Stuttgart oder wahrscheinlich in ganz Süddeutschland ist nicht unbedingt der optimale Nährboden für Künstler. Das ganze Mindset ist schon eher auf Sicherheit ausgelegt. Und als Künstler oder allgemein auch als Mensch, der was Eigenes auf die Beine stellen möchte, auch als Unternehmer zum Beispiel, ist es halt schwierig, weil es gibt immer natürlich die Möglichkeit, dass du scheiterst. Also vor allem, ja, ich hätte das ja nicht ahnen können, dass es dann so steil bergauf geht. Das hätte ja auch erst in 10 Jahren passieren können oder vielleicht gar nicht. Und dann hätte ich mir noch eine andere Technik überlegen müssen. Und ja, hier ist es so ein bisschen, Scheitern ist halt nicht so gut angesehen. Also in Amerika ist es ja anders. Da machst du was, dann scheiterst du, dann machst du was, dann scheiterst du und irgendwann klappt es vielleicht. Und wenn du scheiterst, dann ist es auch keine nicht schlimm. Also das gehört halt irgendwie zum Erfolg dazu. Und ja, ich hatte auf jeden Fall Glück mit meinen Eltern, dass die mich nie in was so reingedrückt haben, dass die immer gesagt haben, mach doch, was du willst. Und die haben mich bei allem supported. Und auch wo ich, keine Ahnung, wollte ich mal Footballspieler werden, dann haben die mich immer nach Degerloch zum Footballtraining gefahren. Und nach 2 Monaten habe ich halt gesagt, okay, macht mir doch keinen Spaß. Und dann haben die auch nicht gesagt, hey, jetzt hast du schon angefangen, sondern die haben gesagt, okay, und guck halt, was dir sonst Spaß macht. So. Und ich glaube, das war echt wichtig auch da dazu, weil ich habe auch echt viele Sachen, also ich habe ja, oh Gott, was ich alles gemacht habe, bin gewechselt vom Gymnasium auf die Realschule, dann wieder aufs Gymnasium, dann habe ich da aber, bin da noch sitzen geblieben, beziehungsweise habe ein Jahr Schulstreik gemacht, weil ich mit dem ganzen Schulsystem unzufrieden war und habe dann eben die Schule bestreikt, was mich eben sitzen lassen hat und habe dann eine Ausbildung angefangen bei Hugo Boss, die war mir aber auch irgendwie zu stupide. Und dann habe ich Gesundheitsmanagement 2 Jahre studiert und ja, war auch ziemlich langweilig und bin dann bei Kunstgeschichte und Philosophie gelandet, noch in Tübingen, habe das 1-2 Semester noch richtig studiert, bis halt dann das Angebot aus New York kam, ob ich dann meine erste Soloshow machen möchte. Also das hat sich so parallel dann noch irgendwie entwickelt zu meinem Kunststudium, die ganze Kunstgeschichte. Und dann habe ich mich halt natürlich für die Praxiserfahrung entschieden, also würde ich auch jedem raten. Also du kannst so viele Bücher lesen, wie du möchtest. Wenn du einfach mal 1 Monat in Berlin bist und dann eine Ausstellung organisieren in New York bist, das kannst du nicht lernen.
Nee, definitiv nicht. Und da waren jetzt wieder so viele spannende Sachen dabei. Also erstmal würde ich mal noch sagen, dass wir leben jetzt auch in der Zeit langsam. Ich glaube, Sicherheit ist eine Illusion. Früher gab es das vielleicht noch so. Deswegen verstehen viele von unseren Eltern, von der Generation das gar nicht, wenn wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Weil bei denen und bei denen ihren Eltern war es ja dann noch schlimmer oder besser, wie auch immer. Da hat man eine Ausbildung gemacht, von mir aus studiert. Man ist bei einem Unternehmen geblieben. Man hat da quasi bis zur Rente gearbeitet, hat einen sicheren Job gehabt und gutes. So heutzutage, den Weg gibt es gar nicht mehr. Es gibt so viel auch über Zeitarbeitsfirmen, es gibt befristete Arbeitsverträge, so die Sicherheit, die es mal gab, gibt es gar nicht mehr, das ist das eine. Und das andere würde ich auch noch sagen, definitiv beim Thema Sicherheit, wir haben trotzdem aber auch das Glück, dass sich das so jetzt langsam wandelt, weil es gibt auch so viele Startup-Unternehmen, so viele Leute, die Bock haben, ihr eigenes Ding zu machen, deswegen sieht man auch plötzlich, wie sich das wandelt. Und ich glaube auch so Unternehmen, das finde ich eigentlich auch mal so witzig, wenn man überlegt, manche Unternehmen, da habe ich aus dem persönlichen Umfeld das auch oft gehört, wenn du dich bewirbst und die lehnen dich ab, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel dann, du bist dann Tim Bengel, sage ich mal, und du gehst durch die Decke mit deinem Instagram, plötzlich interessieren sich so Unternehmen für dich und sagen, hey, cool, so können wir doch irgendwie zusammenarbeiten, so. Davor will niemand was von dir wissen und wenn dann der Erfolg dir recht gibt, dann kommen plötzlich alle angekrochen. Finde ich eigentlich ein ganz witziges Ding. Ja, jetzt hast du auf jeden Fall noch deine Familie angesprochen vom Support. Deswegen wäre meine nächste Frage an dich. Hattest du das Gefühl, also Familie hast du eigentlich jetzt schon so ein bisschen abgedeckt, aber hattest du das Gefühl, dass Familie und dein Freundeskreis dich bei deinem Weg unterstützt haben? Oder würdest du eher sagen, dass da ein Großteil eher kritisch gegenüber eingestellt war? Vielleicht auch erstmal im Freundeskreis. Wie viele Leute haben da wirklich gesagt, Tim, ich supporte dich? Und wie viele Leute haben gedacht, Ich weiß nicht, ob das gut geht.
Ja, also Family hat mich auf jeden Fall unterstützt, Freunde. Also ich sehe das mit Freunden immer relativ gelassen. Also ich habe da eher so ein Grundvertrauen. Ich glaube einfach, es kommen immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit in mein Leben. Und es sind auch manche Freundschaften ja, zerbrochen oder gerade nicht so aktiv, wie die vielleicht früher mal waren, die vielleicht auch nicht so gut damit umgehen können, dass ich jetzt halt da eigentlich relativ erfolgreich damit bin. Und dann bin ich aber auch niemand, der da jetzt irgendwie hinterher rennt, sondern ja, das zieht sich automatisch an. Also ich glaube, weil ich eine relativ positive Lebenseinstellung habe, ziehe ich halt auch Leute an, die positive Lebenseinstellungen haben. Und ich merke, dass ich drücke eigentlich eher Leute mit negativen Mindsets, die drücke ich von mir ganz automatisch weg. Und so haben natürlich die Leute, die ich anziehe, die sind auch hilfsbereite Leute. Also deswegen kann ich mich echt nicht beschweren. Also ich kriege da auch viel Support, aber ich bin auch bereit, viel Support für die anderen zu geben. Und das merke ich halt immer mehr. Also das verdichtet sich auch immer mehr, mit welchen Leuten ich mich halt umgebe. Und das ist alles so, irgendwie alles so herzlich und keiner ist auf irgendjemand neidisch. Alle helfen sich gegenseitig. Und ja, das finde ich super. Also mit den Leuten, mit denen ich gerade Zeit verbringe, über die lerne ich halt auch andere spannende Leute kennen und keiner ist da so, hey, das ist jetzt aber mein Freund oder mein Kontakt, den will ich dir nicht vorstellen, sondern jetzt war ich gerade in Berlin und wir haben dann ein Abendessen zusammen veranstaltet und jeder lädt halt ein paar coole Leute ein, so keiner sagt eben, das ist, ja, weißt du, keiner ist da so gierig nach seinen Kontakten und will die mit niemandem teilen, sondern wir bringen einfach Leute zusammen und dann kommt was Cooles dabei raus. Und es sind immer super Vibes einfach. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin happy.
Ja, also ich meine, sowas ergibt sich auch mit der Zeit. Aber ich habe auch festgestellt, früher habe ich immer gedacht, im Leben kann man auch irgendwie alles kontrollieren, beeinflussen und ich möchte dies und das erleben. Und ich habe aber festgestellt, manchmal verliert man selber den Blick dafür, ob man eigentlich gerade in einer coolen Situation ist, mit coolen Leuten. Das kann auch in einer Beziehung sein. Man denkt, eigentlich ist alles cool. Und dann, und das habe ich auch festgestellt, ein Stück weit, man hat die Kontrolle nicht, aber ich habe bei mir gemerkt, das Leben schneidet dir manchmal Leute aus deinem Leben raus, ohne dass du das vielleicht möchtest. Und im Nachhinein denkst du, das war überfällig. Das war so gut, dass ich jetzt den Mensch in Anführungsstrichen los bin. Das hat mich aufs nächste Level befördert. Deswegen, ja. Ich habe mich da, wie du sagst, ich versuche mich jetzt eigentlich nur noch auch mit Leuten zu umgeben, mit so einem Positive Mindset, wo man einfach so zusammen wachsen kann, wo man sich supportet. Das finde ich mega wichtig und ich versuche das aktiv so gut ich kann, aber manchmal glaube ich, warum auch immer, ich kann es ja nicht sagen, ob es das Universum ist, das Leben, ich weiß es nicht, aber manchmal spielt ja auch das Leben in die Karten, habe ich festgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist super wichtig, mit welchen Leuten man sich umgibt. Man sagt ja irgendwie, man ist der Durchschnitt aus den 5 Leuten, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ob das jetzt genau 5 sind oder ein paar mehr oder ein paar weniger, aber es ist auf jeden Fall super wichtig. Und ja, das habe ich auch gemerkt. Und ich lasse dann auch Leute gehen. Weißt du, wenn ich merke, hey, ich schiebe den weg, weil er vielleicht immer sich über seine Arbeit beschwert oder weil er einfach nicht happy ist, aber auch nichts ändern möchte oder weil er in seiner Entwicklung vielleicht stehen bleibt, das kann ich halt nicht gebrauchen. So. Und das ist ja dann nicht böse gemeint, aber der gehört halt dann einfach nicht mehr zu meinem engen Kreis dazu. Und andererseits, wenn ich mich weiterentwickelt, sehe ich vielleicht auch neue Leute an, die vielleicht schon eine Stufe über, also weiter in ihrem Entwicklungsprozess sind und ich erreiche dann denen ihr Level und kann mich mit denen gut unterhalten. Und deswegen, ich glaube, da muss man sich im Leben so treiben lassen, so ein bisschen, und nicht sagen, hey, wir kennen uns jetzt halt seit der 5. Klasse, wir sind jetzt Freunde aus der Tradition raus, obwohl wir uns eigentlich gerade gar nicht zusammenpassen, sozusagen. Das sehe ich, Freundschaften, die sehe ich da gar nicht so eng, also das ist so ganz organisch, lasse ich das laufen. Und manchmal, da ist man auch ja zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Phasen, hat man mal ein paar Jahre nichts miteinander zu tun, dann läuft man sich wieder über den Weg und findet dann wieder zusammen und dann ist man wieder ein paar Jahre irgendwie zusammen unterwegs und vielleicht mal wieder 2 Jahre nicht. Also das, ich sehe das ganz entspannt und es wird schon so kommen, wie es richtig ist.
Denke ich auch. Und erstens, wie du sagst, das macht für mich auch eine gute Freundschaft aus, wenn man sich eine Weile nicht sieht und man sieht sich dann wieder, dass alles cool ist. Das ist mit wenigen Leuten so, aber bei guten Freundschaften, wenn ich die ein halbes Jahr nicht gesehen habe, ein Jahr nicht gesehen habe, dann ist es trotzdem noch cool. Und was ich auch noch festgestellt habe, ich kann mich eigentlich an keine Situation erinnern, wo ich, ich habe auf mein Bauchgefühl, das habe ich zu oft ignoriert, ich habe festgestellt, so zurückblickend, eigentlich war mein Bauchgefühl, ich möchte nicht sagen 100% immer richtig, aber so, man sollte es auch einfach mal so vom Gefühl her, man weiß oftmals so, das ist richtig und das ist falsch, deswegen das Bauchgefühl, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen.
Ja, oft ist ja irgendwie Kopf gegen Bauch und ja, das ist schwierige Entscheidungen manchmal zu treffen. Und ja, ich glaube, Bauch ist schon wahrscheinlich meistens richtig tatsächlich. Ja.
Ich weiß auch nicht, warum und was Bauchgefühl überhaupt ist und wo es herkommt, aber wie du sagst, meistens stimmt's. Und jetzt noch eine Sache, die hast du vorher eigentlich auch schon angesprochen, aber dann würde ich noch gern ein bisschen tiefer reingehen. Und zwar war die Schulzeit. Und ich muss sagen, Schulzeit war natürlich, also für mich, mega witzig. Vor allem während der Schulzeit denkt man eigentlich so, Schule. So, aber eigentlich war es schon, man hat jeden Tag seine Freunde gesehen, man hat viel Quatsch machen können, hat so viel Freizeit gehabt. Eigentlich schon eine sehr coole Zeit gewesen. Aber zurückblickend, Schule, also von meinem Gefühl her, hat dann eigentlich nicht aufs Leben vorbereitet. Deswegen hast du das Gefühl gehabt, dass die Schule dich bereichert hat und dir wichtige Sachen fürs Leben beigebracht hat?
Also eigentlich nicht unbedingt. Man lernt halt, also ich will gar nicht wissen, wie viel ich schon vergessen habe. Also wie viel Wissen ich mir schon reingeprügelt habe, ordentlich, auswendig gelernt habe für irgendwelche Tests, die man halt einmal machen muss und dann nie wieder das gebrauchen kann. Also ich meine, das haben ja auch meine Lehrer zum Teil offen gesagt, so, hey Leute, das müsst ihr für den Test können, danach könnt ihr es wieder vergessen. So, das haben die sich selber ja zum Teil witzig drüber gemacht. Und das finde ich nicht so gut. Und ich finde auch die ganze Art von Unterrichten, weißt du, das sind so Kinder sind super neugierige Wesen eigentlich, weißt du, die musst du eigentlich einfach laufen lassen. Und wenn das Kind, also keine Ahnung, ich zum Beispiel habe mich als Kind voll für Pflanzen interessiert, so, Wie wächst ein Pilz? Also ich hatte schon so meine eigene kleine Gärtnerei zu Hause. Und warum hätten die mir nicht einfach ein paar Bücher über Pflanzen auf den Tisch legen können? Und stattdessen werden halt alle in eine Klasse reingesteckt und müssen halt, keine Ahnung, was über die Steinzeitmenschen lernen von mir. Vielleicht hat mich das aber gar nicht interessiert. Und ja, also so, man muss da echt mehr ein bisschen auf die Interessen eingehen, die Neugierde der Kinder immer behalten und es irgendwie spielerischer wahrscheinlich auch machen. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt in nächster Zeit ein Wandel zu erwarten ist. Ich habe mich da auch immer mal wieder damit beschäftigt. Ich glaube, das ist anscheinend ziemlich schwer, da was reinzubekommen. Und wenn ich es richtig weiß, kommt ja das ganze Schulsystem noch aus der Weimarer Republik. Eigentlich um so Soldaten auszubilden, so Frontalunterricht wie in so Kasernen. Das ist ja eigentlich die Mutter unseres Schulsystems, was halt echt vollkommener Blödsinn ist. Und ich zum Beispiel, ich hatte mega das Problem, Sachen zu lernen, die mich halt nicht interessieren. Mhm. Also heute würde ich schon gern Spanisch können, aber zu der Zeit, mich hat es einfach nicht interessiert.
Na klar.
Und ich konnte dann auch nicht hinsitzen und sagen, heute lerne ich 100 Spanisch-Vokabeln, weil das ist so ein innerer Widerstand, hat sich da einfach geregt und das wollte dann auch nicht in meinen Kopf rein. Und andere Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Bio, das ist immer wieder bei meinen Pflanzen, mich irgendwie interessiert hat, wie Stoff wechselt irgendwie eine Pflanze das Sonnenlicht, dann hatte ich da halt irgendwie 14 Punkte oder 15 Punkte. Und genauso andere Fächer, Finanzmanagement war mal eins meiner Lieblingsfächer, weil mich das interessiert hat, wie funktionieren Volkswirtschaften und so weiter, so die groben Zusammenhänge zu verstehen. Und da war mein Zeugnis ziemlich gespalten in irgendwie 4er, 5er, 6er und 1 und 2er. So. Das
ja, guck mal, also beim Schulsystem, da fallen mir auch so viele Sachen ein. Erstens, das hast du schon angesprochen, das Schulsystem hat sich seit Ewigkeiten null verändert. Mhm. Und da gibt es so ein cooles Video von Prince EA auf YouTube, wo auch so das Schulsystem, glaube ich, anklagt. Und er sagt halt, er vergleicht es dann halt auch und sagt halt so, hey, Also der einzige Unterschied zwischen unseren Großeltern und Urgroßeltern und unserem Schulsystem, wir wurden nicht mehr geschlagen. Ja? Bei uns gab es vielleicht keinen Rohrstock. Aber alle sitzen zusammen in einer Reihe, lernen Sachen, die sie nicht lernen wollen, müssen Bulimie-Lernen betreiben, müssen sich melden und wehe, man zappelt oder man möchte sich bewegen und wehe, man hat Neugier und möchte was anderes machen. Also das Schulsystem hat sich null geändert und da muss so viel geändert werden, weil inzwischen man hat ja auch gelernt, es gibt so viele verschiedene Typen von Leuten, die anders lernen. Der eine lernt, er muss was sehen, ja, also visuell, der andere muss was hören, der braucht vielleicht einen Film oder von mir aus einen Podcast, suchst du aus, dass mal was hört. Ja, und der andere muss vielleicht was in die Hand nehmen. Dem muss man einen Pilz im Biounterricht in die Hand geben, dass der das fühlt.
Und ja, so bin ich zum Beispiel. Also ich muss Sachen machen. Also wie jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Ausstellung organisiere, dann lernst du halt so viel. Du lernst, mit Menschen umzugehen. Wenn ich jetzt in Amerika bin, dann lerne ich halt dadurch eben Englisch. Also indem ich es anwende und Probleme auf Englisch dann lösen muss. Und du lernst dann halt vielleicht Buchhaltung, du lernst halt so viel, aber indem du es machst. Aber wenn du in der Schule sitzt und er sagt, okay, heute lernen wir Buchhaltung und wir so, ja, für was brauchen wir das eigentlich? Also ja, das machen wir jetzt halt. Das macht keinen Sinn. So, dann gebt ihr den Kindern doch irgendein Projekt, was sie umsetzen müssen und dann verschiedene Fähigkeiten sich selber anarbeiten. Die werden dann schon selber draufkommen, hey, wenn wir hier in der großen Pause immer Brötchen verkaufen wollen, dann müssen wir vielleicht gut rechnen können. So. Und dann müssen wir vielleicht gucken, wie mache ich einen Kassenabschluss oder wie, keine Ahnung, wie belege ich ein Brötchen oder vielleicht wie backe ich ein Brötchen und so weiter. Weißt du, so eher so in Projekten auch denken und die Kinder einfach mal machen lassen, die fordern und fördern.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, es muss auch vor allem viel individueller werden. So. Da gibt es auch so ein cooles Bild, da heißt es, hey, wir gleiche Chance für alle. Und das kennst du vielleicht auch, das Bild. Und dann siehst du da verschiedene Tiere. Und weil ja gleiches Recht für alle, ihr kriegt alle dieselbe Aufgabe, deswegen voll das faire System, klettert auf den Baum. Mhm. Ja, da gibt es Tiere, ein Affe, eine Giraffe, ein Elefant und ein Goldfisch in einem Glas. So, ja. Und ihr habt alle dieselbe Aufgabe, löst mal die Matheaufgabe. Aber ja, wenn du halt der Goldfisch fair in dem Glas bist, ist mega fair natürlich.
Ja, jeder hat da auch andere Qualitäten und deswegen das ist super, super schwierig, da alle immer über einen Kamm scheren zu wollen. Es gibt ja schon so ganz leichte also keine Ahnung, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium zum Beispiel, ich hätte auch auf ein technisches Gymnasium gehen können oder auf ein anderes, aber das hast du dann halt vielleicht ein, zwei Fächer, die sich vielleicht ein bisschen unterscheiden, aber das ganze System an sich ist ja irgendwie doch trotzdem das Gleiche.
Ja, ich stelle mir das auch mal vor wie so Bauklötze. So, gibt es auch irgendwie so, auch im Kindergarten gab es so ein Ding, wo man so einen Kreisbauklotz, so den Kreis finden muss, wo er durchpasst. Und ich habe das Gefühl, in der Schule, du bist ein Dreieck, die wollen dich aber durch den Kreis durchpressen.
Ja.
Ja, aber wenn du das Bild weiterdenkst mit Bauklötzen, die krassesten Dinger konnte man bauen mit allen Bauklötzen. Du kannst nicht nur mit Kreisbauklötzen, kannst keine Kirche bauen. Deswegen muss jedes Kind individuell gefördert werden, sage ich. Und dementsprechend, da wird sich auch mal beschwert, oh, wir haben so wenig Lehrer und dies und das. Ja, wenn ihr einfach mal alles individuell gestalten würdet, dann bräuchte man mehr Lehrkräfte und naja.
Ja, aber ich bin jetzt ja immer mal wieder in Berlin und habe da auch viel mit Unternehmern zu tun, weil ich die vom Mindset so super schätze, weil es einfach Leute sind, die Sachen angehen und machen, die haben positive Lebenseinstellungen oft. Und mir ist aufgefallen, dass fast alle hatten Probleme in der Schule. Also die sind da angeeckt, die hatten auch keinen Bock auf Bulimie lernen, haben sich mit den Lehrern nicht vertragen und irgendwie wurden ihre Talente halt nicht gefördert. Und was sich im Endeffekt dann oft daraus gut rausgestellt hat, also stell dir vor, du machst ein 1 oder 2er Abi, dann fühlst du dich vielleicht schon verpflichtet, ich muss jetzt studieren. Und dann studierst du, machst halt deine Abschlüsse und dann denkst du, okay, wenn ich jetzt einen Master habe, dann musst du natürlich auch erstmal einen guten Job, sonst hast du den Master ja vielleicht umsonst gemacht und dann bist du beim Unternehmen und dann bist du halt 5 Jahre beim Unternehmen, bist vielleicht schon befördert worden, dann denkst du, okay, jetzt habe ich einen guten Stand, jetzt ist vielleicht doch nicht, was ich ursprünglich machen wollte, jetzt bleibe ich ja nochmal 5 Jahre und dann bist du halt auf einmal 50 und dann machst du auch keinen Neustart mehr, dann denkst du, okay, nächstes Leben, so. Ja. Und das, ja, also ich will eigentlich Sachen nie, nicht aufs nächste Leben verschieben, sondern die gleich machen. Und das ist, was ich meine, dass halt oft Leute, die dann halt vielleicht nicht so ein gutes Abi haben, die haben dann aber auch nicht den Druck zu sagen, ich muss jetzt unbedingt studieren. Vielleicht kommen die in manche Studiengänge gar nicht rein sogar. Die sagen, okay, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft?
Ja.
Und dann machen die irgendwas Verrücktes, keine Ahnung, dann wird der eine vielleicht Bäcker, aber wird halt der krasseste Bäcker von allen und macht dann online Brothandel auf und ist dann 5 Jahre später Multimillionär so. Und da kenne ich halt ein paar, die sind so nischig unterwegs.
Was meinst du, so eine Nische, oder?
Eine Nische, ja.
Ich weiß nicht, ob nischig ein Wort ist, aber nischig, ich weiß, was du meinst.
Ja. Aber die sind dann einfach ihrer Leidenschaft gefolgt. Und das steht halt, das wird dir kein Berufsberater, wird dir sagen, mach dich selbstständig mit einem Brothandel oder so. Aber nee, das kann ja auch keiner wissen. So. Also das muss man einfach mal machen. Und da kenne ich so verrückte Typen, die aber jetzt geile Businesses am Laufen haben, die happy sind, die haben die totale Freizeit, die können die ganze Zeit um die Welt fliegen, haben jeden Tag neue Herausforderungen, die haben so das Gegenteil von einem langweiligen Alltag, aber immer geile Action. Auch Höhen und Tiefen natürlich, also Tiefen natürlich auch, aber die sehen halt Tiefen nicht unbedingt als Probleme,
sondern
als Chancen, aber auch als Herausforderungen so. Und ja, deswegen, also wenn irgendjemand, der hier zuhört, Probleme in der Schule hat, dann nehmt es euch nicht so zu Herzen. So.
Ich glaube auch, ich weiß jetzt leider nicht alle auswendig, aber ich weiß auch, dass eigentlich die erfolgreichsten Anführungsstriche, was auch immer erfolgreich dann heißt, ich meine jetzt hier finanziell, die meisten, die ich dann echt mitbekommen habe, die waren echt schlecht in der Schule. Also die wenigsten waren jetzt gut in der Schule. Ob das, also Einstein war zum Beispiel sehr schlecht in der Schule, den haben die, glaube ich, sogar als lernbehindert eingestuft.
Und
war ja dann krass, was der noch gemacht hat. Dann gibt es natürlich, gut, der Zuckerberg oder so, der hat ja, glaube ich, dann auch abgebrochen. Der war zwar auf einer Elite-Uni, aber hat dann auch nicht weitergemacht und sein eigenes Ding gemacht. Steve Jobs hatte keine Ahnung, so was er machen will und hat sich dann für einen schönen Schreibekurs eingeschrieben an der Uni, einfach so zum Rumpimmeln, sage ich mal. Ja, und hat halt dann einfach mal Apple gegründet. Deswegen, ich glaube echt, die erfolgreichsten Finanziellen, die haben einfach Mut gehabt, ihr eigenes Ding zu machen. Und was ich mich auch immer frage, lassen uns so unter Druck setzen, wie du vorher gesagt hast, da heißt es immer so, ja, und jetzt am besten machen wir jetzt G8 und mach Abi schnell und studiere und mach dies, mach das. So, wir rennen durchs Leben und wie du sagst, so von den Eltern, von der Gesellschaft, von, keine Ahnung, der Politik, da heißt es immer schnell, 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 mach, mach, mach und wehe, du machst mal 2 Jahre nichts oder suchst deine Leidenschaft, ist ja ganz schlecht. Wenn du das echt machst und so die Scheuklappen anhast, wie du es gesagt hast, bist du nachher 50 und denkst, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht? Und dann kannst du vielleicht nicht mehr neu anfangen.
Ja, man muss halt natürlich man muss halt mutig sein. Man muss halt sich selber versuchen kennenzulernen, zu gucken, wo sind meine wirklichen Interessen, meine wirklichen Stärken, egal ob die jetzt vom Schulsystem irgendwie anerkannt werden oder nicht. Und dann gucken, dass man sich auf die fokussiert, eigentlich auf seine Interessen vor allem so.
Und ich glaube halt echt den Druck nicht so an sich ranlassen, einfach mal sein Ding machen. Es ist irgendwie, es ist so beschleunigt alles, also nehmt euch da die Zeit. Und deswegen, ich mache ja auch hier den Podcast, weil ich das Gefühl habe, so, ich habe Bock, was Eigenes zu machen, ich habe Bock, mich auszuprobieren und ich habe auch das Gefühl, ich habe Messages und Sachen, über die ich sprechen möchte, die Leute einen Mehrwert geben. Deswegen probiert euch aus, also euch hält niemand davon ab. Der Podcast ist auch nicht vom Himmel geflogen. Ja, da nach der Arbeit bin ich dann halt abends hin und habe 4-5 Stunden einfach mal Episoden gemacht und recherchiert. Also, wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit, Bullshit, jeder hat Zeit, ob ihr arbeitet oder nicht. Deswegen nehmt euch die Zeit, sucht euren Weg, weil ich glaube, wenn man seinen Weg sucht, aktiv und den vielleicht gar nicht findet, hat man weniger zu bereuen, wie wenn man den nicht sucht und mit 50 sagt, fuck. Deswegen nehmt euch da die Zeit. Ja.
Okay. Ja, was ich auch immer mache, also eigentlich jetzt eben seit den 3-4 Jahren, wo es schon ziemlich hektisch ist, auch in meinem Leben, also wo viele Ausstellungen sind, also ich arbeite auch krass viel, eigentlich bin ich schon Workaholic, aber es macht mir auch Spaß, also es ist nicht so, dass ich irgendwie mich zwingen muss zum Arbeiten, sondern ich ich stehe morgens auf und habe schon wieder eigentlich das Bedürfnis, meine E-Mails zu checken, weil oft kommen dann nachts irgendwie krasse E-Mails, also es ist dann, ja, so geht es dann schon los, aber man muss dann trotzdem sich mal eine Auszeit nehmen, also vielleicht mal wegfahren, und ich versuche das eigentlich schon 1-2 Monate pro Jahr zu machen. Dieses Jahr war ich dann nach meiner letzten großen Ausstellung in München, die war Ende des letzten Jahres, dann mal für einen Monat in Kapstadt und einen Monat in Thailand, und dann, um sich immer wieder zu hinterfragen, so, weißt du, bin ich auf dem richtigen Weg? Und ich habe echt 2 Monate gebraucht, um festzustellen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Aber egal, das hat sich ja trotzdem gelohnt, weißt du so?
Ja.
Das gab mir Sicherheit, und jetzt habe ich jetzt die letzten Monate, jetzt ziehe ich das wieder durch, habe jetzt die nächsten Monate auch noch große Projekte vor der Brust. Und dann werde ich mir wieder sagen, okay, jetzt mache ich mal 1 Monat, keine Termine nehme ich an. Und dann gehe ich vielleicht, ich meine, dann gehen wir natürlich wieder nach Miami.
Klar.
Und danach will ich auch nicht mehr so viel machen, dann kommt Weihnachten, Silvester und so weiter, und dann vielleicht fahre ich dann noch irgendwie weg, um einfach mir ein paar gute Bücher zu schnappen, die zu lesen und zu gucken, okay, wie war mein Jahr, wie soll mein nächstes Jahr laufen, vielleicht wo will ich in 5 Jahren stehen, wobei ich das schon eine schwierige Frage,
sehr schwierige Frage,
finde, weil die Welt, die dreht sich immer schneller und man weiß echt nicht, was nächstes Jahr passiert, so, weißt du? So, das ist alles so ungewiss und es hängt von so vielen Faktoren ab, und ich könnte jetzt sagen, okay, in 5 Jahren will ich der bekannteste Künstler Deutschlands sein, dann geht, keine Ahnung, vielleicht geht nächstes Jahr Daimler pleite, und dann ist hier Massenarbeitslosigkeit und eigentlich kein Mensch in Deutschland hat mehr Bock auf Kunst, und dann ist das Ziel, bekannteste Künstler von Deutschland zu sein, auch nicht mehr, also nicht mehr zielführend, so, dann musst du vielleicht als Künstler nach Amerika gehen, und deswegen suche ich mir gar nicht so große oder so lang in der Zukunft gesteckte Ziele, sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, heutzutage flexibel zu sein und halt Zeit in sich selber zu investieren.
Ich glaube auch echt, so Auszeiten sind echt richtig wichtig. Also ich habe ja auch, da habe ich ja auch schon Episoden drüber aufgenommen, ich habe Meditation für mich entdeckt.
Mhm.
Ich habe einfach mir die Auszeiten genommen, auch einfach mal auf mein Bauchgefühl zu hören, Bücher zu lesen, mich einfach mal zurückzuziehen. Und so verrückt sich das anhört, manche Leute denken, man hat vielleicht einen an der Klatsche, aber ich saß teilweise abends da mit Stift und Papier, ohne irgendwas, vielleicht habe ich Musik im Hintergrund gehabt und habe mich gefragt, eigentlich, wer bin ich, was kann ich, was will ich? Und da saß ich 3 Stunden mit Stift und Papier alleine da und habe aufgeschrieben, was sind meine Stärken, was macht mich glücklich. Und im ersten Moment war das mega beängstigend, weil du einfach denkst, so, fuck, manche Sachen weiß man auch gar nicht. Wenn mich jetzt jemand über dich was fragt, dann kann ich vielleicht was über dich erzählen. Aber die wenigsten Leute können über sich selber erzählen, weil die sich die Zeit nicht nehmen und die Fragen nicht stellen, weil die unangenehm sind. Deswegen, ich kann aber nur jedem dazu raten, nehmt euch die Auszeit und hört mal in euch selber rein. Also das auf jeden Fall. Und jetzt, weil du das gerade nochmal so gesagt hast, weil du immer so viele Termine hast, wenn du jetzt sagst, du machst so deine Kunst, kannst du das mit einem klassischen 9-to-5-Job mal versuchen zu vergleichen? Also wie viel würdest du sagen, arbeitest du? Weil so ein 9-to-5-Job hat ja so 40 Wochenstunden im Vergleich. Einfach, dass du da mal versuchst, einen Vergleich zu ziehen. Wie viel Freizeit hast du?
Ja, im Endeffekt habe ich 100% Freizeit, weil ich mir meine ganze Zeit auch frei einteilen kann, und ich entscheide mich ja dazu, die Bilder zu machen oder eine Ausstellung zu organisieren. Also ich bin ja niemandem verpflichtet, deswegen würde ich ja nicht sagen, ich habe 100% Freizeit, arbeite aber sicher, also 70 Stunden die Woche ist ja eigentlich noch gar nichts für mich, eigentlich 70 plus würde ich mal sagen. Aber mir kommt es ja eben nicht wie Arbeit vor, sondern es ist ja wie Hobby zum Beruf, was zwischendurch auch irgendwann mal dann trotzdem sich ein bisschen wie Arbeit angefühlt hat, weil man hat dann, ich habe dann so viele Chancen gehabt und so viele Angebote, und wenn man sich das erarbeitet hat, dann will man auch die ja nicht ablehnen. Hm. Also denkst du, okay, ich kriege hier ein Angebot für eine Ausstellung in Asien, eine in Amerika und dann noch irgendwie ein Videodreh in Nepal, und dann kannst du ja nicht sagen, hey, oder könnte man schon, aber es ist halt dann schwierig zu sagen, hey, nee, die Ausstellung in meiner Traumstadt sage ich jetzt ab, dann versuchst du natürlich noch mehr zu arbeiten und es irgendwie möglich zu machen.
Ja.
Und irgendwann muss man das halt dann echt lernen, auch Nein sagen zu können und sich auf wenige Sachen zu fokussieren. Und dann ist halt eben auch wichtiger, sich selber gut kennenzulernen und auch zu wissen, hey, wo sage ich ja, wo sage ich nein? Weißt du, sage ich jetzt bei einem, keine Ahnung, bei einem Videodreh ja, wo ich vielleicht schnell ein bisschen Geld verdienen kann, wo mir vielleicht schnell ein bisschen Aufmerksamkeit bringt, oder sage ich das ab, konzentriere mich lieber auf eine Ausstellung, die ja, wo ich jetzt erstmal 3 Monate nur am Arbeiten bin im Atelier und wo auch ungewiss ist, ob ich da vielleicht überhaupt Geld verdiene oder nicht, je nachdem, wie das da ankommt. Aber wenn man so sich besser kennenlernt, dann kann man auch besser Prioritäten setzen und besser Entscheidungen treffen.
Ja, kannst du dann überhaupt noch zwischen Freizeit und Arbeit unterscheiden? Oder ist das so ein zusammengewachsenes, also zusammengeflochten?
Ja, das ist super zusammengewachsen. Also ich kann da eigentlich gar nicht mehr unterscheiden. Vor allem, weil meine Freunde, die sind ja auch sozusagen Teil meiner Arbeit. Also keine Ahnung, supporten mich. Deswegen, ich bin vorlauf mit meinen Freunden unterwegs. Die helfen mir dann vielleicht noch eine Ausstellung aufzubauen. Und danach gehen wir zusammen feiern oder irgendwie noch einen Gin Tonic trinken. So, das ist so alles verschwommen. Aber es ist halt alles eine schöne Zeit. Also ich kann auch nicht einfach nur nichts machen. So. Also ich finde es auch voll schön, wenn man mit Freunden irgendwas erschaffen kann. Und nicht nur darum sitzt auf dem Sofa und sich einen Film reinzieht oder über irgendwas vielleicht sogar noch anfängt zu lästern. Also ich glaube, also lästern bin ich zum Beispiel ganz schlecht drin.
Ja, vielleicht auch gut so, oder?
Ich sehe da auch gar keinen Sinn irgendwie da drin, so über irgendjemanden schlecht zu reden. Und ich glaube, das machen die Leute halt aus Langeweile, weißt du? Und ich finde, deswegen schaffe ich halt lieber Dinge und versuche, meine Freunde mit reinzunehmen. Und deswegen kann ich auch nicht mehr so von Arbeit und Freizeit wirklich so im klassischen Sinn unterscheiden. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles Freizeit.
Also das mit dem Lästern gebe ich dir auf jeden Fall recht. Immer wenn jemand lästert, wenn es geht, verlasse ich den Raum und mache irgendwas anderes, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber eine andere Sache, die mir da einfällt, und das ist natürlich kein Lästern, aber wenn mir jemand wichtig ist als Mensch oder als Freund, so wurde ich erzogen, also ich versuche immer die Wahrheit zu sagen. Wenn mir jetzt jemand egal wäre als Freund, dann würde ich merke so nach dem Motto, der rennt gerade in sein Verderben, dann würde ich sagen, na, okay, mach halt. Aber wenn mir jemand wichtig ist, dann haue ich auch mal Wahrheiten raus, die vielleicht wehtun, aber der Mensch ist mir wichtig und ich will niemanden verletzen, aber immer jemand zu sagen, hey, vielleicht musste ich dir das sagen, weil du das vielleicht gar nicht selber merkst und so. Also mir ist Ehrlichkeit immer ganz wichtig in Freundschaften und die sollten es auch aushalten, meines Erachtens.
Ja, ich meine, wenn es eine gute Freundschaft ist, weiß man ja, der andere meint es ja gut mit einem und will einen nicht runterziehen. Also, und ich habe das auch gemerkt, also wie wichtig Ehrlichkeit ist. Ich arbeite jetzt im Hintergrund auch an einem neuen Projekt gerade und bin dann zum Glück auf auch jemand Erfahrenen gestoßen im Showbusiness sozusagen. Und der hat mich dann auch nochmal ein bisschen gecoacht. So, weißt du, so, ich bin jetzt auch nicht der Erfahrenste, wenn es zum Umgang mit Boulevardmedien geht und so weiter. Ja. Sondern ich bin ja jetzt in Social Media groß geworden und der hat dann immer gesagt, hier Tim, guck mal ein bisschen, wie du dein Kunstwerk präsentierst, vielleicht, keine Ahnung, der hatte mir nur seine Meinung gesagt, wie er glaubt, dass es bei den Boulevardmedien oder bei der Presse so ankommen könnte. Und im Endeffekt hat er dann ein bisschen meine Idee auch zerrissen, aber im Nachhinein bin ich voll dankbar, weißt du, der hätte mich auch in mein Verderben sozusagen reinrennen lassen können, der hat ja keine Verpflichtung gehabt, mich jetzt zu schützen. Und ja, dem kann ich auf jeden Fall dankbar sein. Im Nachhinein bin ich auch seiner Meinung. Also deswegen ist Ehrlichkeit echt super wichtig.
Definitiv, weil ich kann mir auch vorstellen, gerade so bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du halt vielleicht versuchst du dir die Leute aber auch vom Hals zu jagen, so, dass du viele Leute hast, die immer so alles abnicken. So, du bist Tim Bengel und so, ich klebe vielleicht an dir wie eine Klette und ich finde alles toll, was du machst und alles, was du anfasst, ist heilig und aha. Weil so Leute, also vielleicht versuchst du die ja möglichst fernzuhalten, weil ich könnte, glaube ich, das auf Dauer gar nicht brauchen, so falsche Leute, weil ich einfach so das Gefühl habe, das bringt mir gar nichts und die würden mich auch in mein Verderben rennen lassen und sobald es mir schlecht geht oder was läuft nicht, lassen die mich fallen, aber davor nicken sie alles ab.
Ja, also ich Ich meine, ich habe auch mit Leuten zu tun, die sind natürlich auch meine Fans und die wollen mich bestätigen oder nicht nur meine Fans, sondern auch Supporter mehr oder weniger. Und die finden schon das meiste gut, was ich mache, aber weil sie es halt auch wirklich gut finden und vielleicht halt aus ihrer Sicht es halt auch sehr gut ist. Und dann ist es aber auch gut, wenn ich jetzt mit anderen Leuten zu tun habe, die wieder eine andere Sicht oder mehr Erfahrung in manchen Bereichen haben. Und dann, keine Ahnung, stellen die mir Fragen, so: Tim, hast du schon mal dein nächstes Projekt oder dein Video von der Perspektive angeschaut? Oder was denkst du, wie könnte der das empfinden? Und dann kann ich mich selber auch wieder ein bisschen hinterfragen. Und ja, das ist einfach der Austausch mit mehreren Leuten so wichtig.
Okay. Und jetzt noch eine andere Sache, weil du ja gemeint hast, so der ganze Weg und der ganze Success, sage ich jetzt mal, der ganze Erfolg, der kam relativ schlagartig. Weil man sagt ja, glaube ich, so, es braucht 8 Jahre, um ein Overnight-Success zu werden. Weil die Leute sehen plötzlich so, wow, der hat Erfolg. Aber meistens steckt da so 8 bis 10 Jahre dahinter. Mhm. Bei dir war es kürzer. Würdest du sagen, dass deine innere Entwicklung als Mensch der rapiden äußeren Entwicklung Schritt halten konnte? Oder, also vor allem, hast du dich am Anfang vielleicht so völlig überrumpelt gefühlt, weil extern so viel passiert, aber du innerlich gar nicht vom Wachstum her Schritt halten konntest?
Ja, also das ist auf jeden Fall passiert. Wobei ich jetzt sagen muss, dass auch, ich meine, man weiß ja nie, wo ist bei mir der Startpunkt ist. Ich habe ja nicht irgendwann mal an dem Tag gesagt, hey, ich gründe jetzt, ich werde jetzt Künstler. Also das ist ja eigentlich, ein Künstler steckt ja eigentlich schon immer in einem drin. Manche sagen ja, jeder Mensch wird als Künstler geboren und man muss nur gucken, dass man den halt nicht verliert oder aberzogen bekommt sozusagen. Also ich habe den ja dann immer beibehalten können zum Glück. Und wenn man jetzt sagt, okay, 2011 habe ich da meinen kleinen Kunstpreis gewonnen noch an der Schule, dann sind es ja jetzt auch schon 8, 9 Jahre sozusagen. Aber klar, da wo an, ich glaube, es war 2015 oder 16, wo mein erstes Video viral gegangen ist, das war natürlich schon krass, weil davor war ich halt so in Stuttgart so ein ganz bisschen bekannt, hatte mal so einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung und eine kleine Ausstellung. Und dann waren halt von einem Tag auf den anderen mein Video bei einem New Yorker Online-Magazin irgendwie platziert, wo es irgendwie 18 Millionen Leute erreicht hat innerhalb von einer Woche und innerhalb von den nächsten Wochen, glaube ich, mehrere 100 Millionen Leute. Mhm. Und das war dann schon ziemlich, ziemlich krass. Und da musste man dann, also das hat sich so über ein Jahr gezogen, so dieses ganze virale Ding, das wurde immer wieder aufgegriffen und immer wieder so kleine virale Wellen sind da gestartet. Und manchmal sind auch ein bisschen negative Wellen dann irgendwie auf mich zurückgekommen. Auch so, keine Ahnung, so verschiedenste negative Sachen von, keine Ahnung, du gehst mir auf die Nerven, du bist den ganzen Tag in meinem Feed drin, alle teilen dein Video. So, weißt du, sowas reicht schon, um negative Gefühle auszulösen. Die anderen sagen, hey, wieso studiere ich 6 Jahre Kunst und verkaufe kein einziges Bild und dann kommt da so ein Typ und der macht nur so Sachen aus Sand und ist jetzt erfolgreich damit, so, weißt du. Und die anderen sagen, hey, das kann ich auch. Die anderen sagen, was auch immer, die Motive sind langweilig, gefallen mir nicht. Aber da sieht man so, weißt du, wenn mir was nicht gefällt, dann ignoriere ich es halt, weißt du, muss mich ja nicht beschäftigen, aber die Leute, manche Leute, die können das dann halt nicht verdrängen, die denken halt, okay, das Bild gefällt mir nicht, ich muss den jetzt runter machen.
Ja.
Und wenn ich halt 100 Millionen Leute da erreiche, dann reicht es ja nur, wenn 1% oder allein schon, wenn 0,1% sind ja dann immer noch irgendwie 100.000 Leute da rumhaten, dann sind ja erstmal 100.000 Leute. Mhm. Das ist halt prozentual super wenig, aber wenn du ja die absolute Zahl sind, 100.000 negative Kommentare oder dann vielleicht nur 1.000 sind ja auch schon viel so. Und ja, da muss man erstmal lernen, hey, nehmen die Leute nicht so ernst, es ist nur Internet.
Mhm.
Und die Leute würden traut sich fast niemand irgendwie was Negatives zu sagen und im Internet passiert es dann schon manchmal. Und ja, man muss halt einfach auf sich selber achten und mutig sein, sich weiterzuentwickeln, glaube ich. Also es gab auch Situationen, da war ich dann auf irgendeiner Party in New York und da standen dann die ganzen Super-Promis neben mir, irgendwie Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio und Beyoncé und so weiter. Und das hat mich halt auch so, da bin ich halt schon wieder, da bin ich dann ein bisschen so zurückgefallen, so, hey, ich bin ja eigentlich nur ein Junge aus dem Dorf und das mache ich eigentlich auf der Party so. Und hat man auch irgendwie gar nicht getraut, mit denen zu reden. Und das, ja, das war zum Beispiel so ein Zeichen, dass halt außen der Erfolg so krass zugenommen hat und mich auf solchen Partys hat landen lassen, aber innerlich war ich dann doch irgendwie noch so ein Junge aus dem Dorf und ja, da muss man sich dann mehr Zeit für sich nehmen und jetzt mittlerweile bin ich da auf jeden Fall selbstbewusster.
Ja, dann erstmal noch eine Sache, wie du sagst, mit den Internetrollen. Also ich meine mal gehört zu haben, dass auf jeden negativen Gedanke 8 positive folgen müssen, um den auszugleichen.
Okay.
Weil unser Gehirn, warum auch immer, so ganz komisch programmiert ist, dass eine negative Sache kann den ganzen Tag zerstören. Mhm. Ja, angenommen, dein ganzer Tag war super, aber ein schlechtes Event war an dem Tag, ist dein ganzer Tag scheiße. Also oftmals. Deswegen, wenn du sagst, wie du sagst, wenn da jetzt 1%, und das sind 100.000, was weiß ich, Trolle, klar, dass dann das erstmal so ein bisschen abfuckt, sage ich mal.
Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Jetzt die Statistik von dir habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich habe auch mal eben darüber was gelesen, dass halt Menschen jetzt noch, wenn man von der Steinzeit oder Evolution her denkt, das sind halt auf Gefahren programmiert, weißt du, so du kannst friedlich sein, dann hörst du ein Knacken im Busch und dann bist du sofort so alarmiert, da könnte ja irgendeine Gefahr liegen und jetzt so der Mensch kennt halt erstmal das Internet nicht und du kriegst dann viele positive Kommentare und dann sagt halt einer so, ey, du bist voll der Penner, deine Kunst ist kacke. Das nimmst du dann erstmal so als Gefahr wahr. So. Dann bist du erstmal alarmiert und dein Gehirn fängt an zu sagen, wieso denkt er das über mich? Hab ich irgendwas Falsches gemacht? Oder was könnte dem nicht gefallen? Weißt du, dann denkst du erstmal so wirklich, das ist Gefahr. Und dann denkst du, hey, was ist, wenn der jetzt seinen Freunden davon erzählt? Und dann mögen die mich auch nicht. Und das passiert wahrscheinlich unterbewusst auch viel. Aber ich glaube, da muss man erstmal lernen, damit umzugehen halt. Klar. Also das ist ja keine reelle Gefahr. Das ist, aber der Mensch ist halt wahrscheinlich so.
Ja, dann vielleicht noch mal gucken, ob du die schnell rausballern kannst. Hast du vielleicht 3 kurze Tipps für Leute, wie sie, wenn sie, sagen wir mal, durch die Decke gehen, erfolgreich werden, vielleicht 3 kurze Tipps, wie die ihre innere Entwicklung, wie die Schritt halten kann?
Ja, allgemein jetzt von der Entwicklung her ist halt, dass du deine Neugierde immer nachgehst und ja, dich traust, also mutig bist, dir deinen eigenen Weg zu gehen und nicht so arg auf die äußeren Einflüsse hörst oder nachgibst. Und dann tut es halt auch super gut, dich mit den richtigen Leuten natürlich zu umgeben, also von denen zu lernen, mit denen die Gespräche zu führen und dann eben auch, das hat dann auch wieder was mit Mut zu tun, mit schlechten Kontakten zu sagen, hey, ich habe heute doch keinen Bock, mit dir Abendessen zu gehen oder keine Zeit oder was auch immer. Und auch, keine Ahnung, es werden sicher auch mal einsame Momente sein, weißt du, weil du findest ja dann nicht sofort neue positive Freunde. Und dann darfst du dich aber auch nicht mit den Alten irgendwie abgeben und dich runterziehen lassen, sondern bist du halt lieber mal allein, liest ein gutes Buch, meditierst ein bisschen oder so, gehst vielleicht raus, lernst irgendjemanden kennen und es ist ein Prozess. Also ich habe so viele Leute, von denen ich halt kleine Charaktereigenschaften super inspirierend finde. Der eine ist halt super offen, kommt gut mit Leuten ins Gespräch, der andere ist super diszipliniert, der andere ist super neugierig, der andere ist super in dem positiven Sinne größenwahnsinnig und von allen versuche ich halt die positiven Sachen irgendwie mir anzueignen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, also dass du ein paar Vorbilder hast, ob das jetzt vielleicht sogar Leute sind, die du gar nicht persönlich kennst. Geht natürlich auch, wenn du irgendwie Biografien von denen liest oder dich mit denen beschäftigst. Aber wenn es Leute sind, die du persönlich kennst, ist natürlich auch sehr wertvoll. Und ja, dir so vielleicht so ein bisschen wie so Leute zu suchen, die vielleicht schon weiter sind wie du in manchen Bereichen. Sagen, hey, kann ich vielleicht mal mit dir reden? Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Wie würdest du in der Situation handeln? Also das mache ich ja auch oft, dass halt so, wenn ich die Schwierigkeit habe, dass ich dann erstmal andere Leute frage, wie würdest du in meiner Situation handeln? Und das hat bisher eigentlich ziemlich gut geklappt.
Ja, also da gibt es auch wieder zwei Sachen, die mir einfallen. Erstens habe ich mal eine sehr interessante Definition von glücklich sein gehört. Und zwar hat die Person gesagt, man ist glücklich, wenn man alleine sein kann.
Ja.
Ohne sich schlecht zu fühlen. Und wie du gesagt hast, wenn man vielleicht keine Leute hat in seinem Umfeld, auch die fallen nicht vom Himmel, positive Leute plötzlich, wenn man sie braucht. Deswegen, ich glaube, wenn man alleine sein kann, ohne dann wirklich unglücklich zu sein, ich glaube, das ist eigentlich schon eine ziemlich gute Definition von Glück. Natürlich will man nicht alleine sein, aber wenn man es sein kann, glaube ich, ist auf jeden Fall interessant.
Also ich glaube, man will nicht einsam sein. Und alleine sein finde ich erstmal was Positives. Ich habe da auch am Wochenende in Berlin jetzt mit einem Kumpel von mir da voll viel über das Thema tatsächlich geredet. Und das ist erstmal das Ziel oder das ist sogar eins vielleicht der Hauptziele im Leben, dass man mit sich selber akzeptiert, sich selber lieben kann und dass man nicht andere Menschen braucht, um glücklich zu sein. Also vielleicht auch vor allem in Beziehungen, dass halt jeder Mensch für sich existieren kann und nicht den anderen sagt, hey, du bist schuld, dass ich unglücklich bin oder andersrum auch nicht, du bist der Grund, warum ich nur wegen dir kann ich glücklich sein oder so, sondern man muss, glaube ich, da echt erstmal bei sich selber ankommen und auch alleine sein. Also es gibt so viele Leute, die können zum Beispiel, wenn die heimkommen, nicht alleine sein. Also die machen dann den Fernseher an oder das Radio. Die können die Stille auch nicht ertragen. Die können auch vielleicht gar nicht meditieren, weißt du? Die legen sich dann hin oder machen die Augen zu und schweifen dann sofort von sich selbst wieder ab, machen sich über irgendwelche anderen Leute Gedanken, können gar nicht bei sich sein. Und dann sind die auch nicht glücklich, glaube ich. Also man muss echt irgendwie gucken, dass man bei sich ankommt und dann, es hängt ja auch wieder davon ab, wie viel Zeit man wirklich in sich selber reinsteckt.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast da auch nochmal was sehr Interessantes gesagt. Das ist ein Unterschied zwischen alleine sein und einsam sein. Das ist ein Riesenunterschied. Jetzt noch eine andere Sache, die auf jeden Fall ich mit dir noch ansprechen wollte, weil du ja eben gerade über Social Media so den Mega-Boost bekommen hast, weil ja eben die Videos viral gegangen sind. Und ich würde sagen, heutzutage, wenn man gerade im Internet so ein bisschen erfolgreich sein will, ist so das Stichwort eigentlich viral. Also wenn das viral geht. Deswegen, wie bist du in die Sache rangegangen? Hast du dir überlegt, hast du einfach mal so dein Ding gemacht und dein Content produziert für Social Media? Oder hast du dir einfach auch Gedanken gemacht, es wäre cool, wenn ich viral gehen könnte und wie könnte ich es erreichen?
Ja, ich habe mir auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht und bin da auch strategisch vorgegangen. Also es kamen da mehrere Dinge zusammen. Also ich hatte da 2015, glaube ich, auch meine erste Ausstellung von einem Bild auf so einer kleinen Künstlermesse in München und habe halt gesehen, dass viele daran vorbei, weil ich meine, das sind hunderte von Bildern und du kannst dich nicht jedem Bild irgendwie so lange widmen. Das heißt, du guckst jedes Bild erstmal von 2-3 Metern an, wenn es dich nicht interessiert, gehst du weiter. Und bei meinen Bildern war das halt so, die waren dann eben schwarz-weiß-gold und von 3 Meter Entfernung siehst du jetzt auch nicht, dass es aus Sand ist. Also du denkst halt, okay, vielleicht wird das irgendein Foto sein oder das ist gemalt mit schwarzer Farbe auf weißer Leinwand oder so und du musst halt dann wirklich nah hinkommen. Und damals habe ich das dann eher so gemacht und stand da wirklich neben meinem Stand und habe gesagt, hey Leute, kommt mal einen Schritt näher, ihr werdet nicht glauben, was die Bilder gemacht sind. Ja. Dann sind näher gekommen und die so, boah, das ist ja wirklich viele Sandkörner, so wie hast du denn das gemacht? Das ist ja voll faszinierend. Dann habe ich gemerkt, die Leute finden es schon faszinierend, nur die checken es halt erstmal nicht. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich denn das Problem lösen, weil man muss den Leuten irgendwie ganz einfach klar machen, dass halt voll viel Arbeit in den Bildern steckt, dass die auch aus einem speziellen Material sind und habe dann überlegt, Videos zu drehen, also einfach, wo man sieht, hey, da ist ein Typ, der nimmt so ein bisschen Sand in die Hand, ein bisschen Kleber und der macht dann seine Sachen rum und das allein reicht ja schon, um den Leuten das Gefühl zu vermitteln und die visuellen Eindrücke zu geben, aus was die Bilder gemacht sind. Und dazu kam dann noch der Gedanke, dass ich halt gedacht habe, ich war jetzt einmal in der Stuttgarter Zeitung, die hat vielleicht 100.000 Leser und da kam dann ein interessanter Kontakt raus, der mich ein bisschen weitergeholfen hat in Stuttgart. Wenn ich jetzt aber 1 Million Leute erreichen würde anstatt 100.000, dann kommen vielleicht 10 interessante Kontakte raus. Und ich hatte echt 0 Euro in der Tasche so und konnte mir auch keine Werbeanzeige leisten oder irgendwas Konventionelles machen. Und da war eigentlich 2015 war Instagram tatsächlich noch ganz klein Und Facebook war eigentlich so da, wo alle drauf waren. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann mache ich so ein Video. Das ist gut für die Leute, verstehen die das? Und vielleicht, wenn ich das online stelle, reicht es vielleicht mal 100.000 Leute, 1 Million Leute. So. Aber eigentlich war 100.000 so erstmal so mein Ziel, was ja auch schon so eine riesige Zahl ist eigentlich. Und habe mir dann auch angeschaut, wie sind virale Videos aufgebaut. Und die sind hauptsächlich amateurmäßig gefilmt. Also es sind jetzt kaum Mercedes-Benz-Werbespots irgendwie, die viral gehen. Weil die Leute erkennen dann sofort den Kommerz hinter dem Film. Und es geht dann eher mal so ein Video viral wie eine, keine Ahnung, wie eine Katze in die Badewanne fällt oder so. Und also, wo auch unerwartete Sachen passieren. Also, ich bringe da manchmal das Beispiel, da ist so ein Opi, der wird von der Polizei rausgezogen und er muss so ein Pusten halt. Und die Polizei gibt ihm halt das Pustegerät. Und der ist halt so betrunken, der Opi, dass er halt denkt, es wäre eine Schnapsflasche, ja, und fängt dann an, das Pustegerät auszutrinken. Und das Video ist halt auch viral gegangen. Das hat halt wahrscheinlich der eine Polizist selber gefilmt mit dem Handy. Mhm. Und keiner rechnet halt damit, dass der Opi so betrunken ist und das Gerät jetzt austrinken möchte. Ja. Also es passiert was Unerwartetes, was Witziges. Und ich glaube, so müssen virale Videos aufgebaut sein, dass die einfach authentisch gedreht sind. Vielleicht sogar ein bisschen self-made. Und zum anderen entweder was Überraschendes haben, was Witziges, was Inspirierendes. Und das habe ich dann mein erstes Video eben auch, habe ich so aufgebaut. Da ist jetzt dann ein Kumpel von mir, der Mickey, der fängt eigentlich an, so selfie-mäßig in die Kamera reinzureden. So, hey Leute, ich bin gerade bei meinem Kumpel Tim im Zimmer, damals noch ja in meinem Jugend-Kinderzimmer sozusagen. Und der sagt dann so, ja, ich bin bei meinem Kumpel Tim, der macht da irgendwas. Ich glaube, der arbeitet an irgendeinem Sandgoldbild. So. Und dann fragte mich, hey Tim, bist du fertig? Zeig mal den Leuten, was du gemacht hast, ne? Und dann kippe ich halt das Bild um und der überschüssige Sand fällt so runter und dann kommt so ein 2 Meter Schloss von Versailles halt da raus. Und kein Mensch rechnet halt damit, dass sowas jetzt in dem Kinderzimmer passiert. Und das war halt der Ausschlag, warum die Leute Bock hatten, das zu teilen und denken, hey, das muss ich meinen Freunden sozusagen zeigen, so was da passiert, das glauben die mir nicht. Ja. Und ja, dann ging das halt viral und hat ein paar Millionen Leute erreicht und das hat mir auch wieder geholfen, dass ich wusste dann, okay, ich kann das auch auf andere Bilder natürlich übertragen, kann dann noch vielleicht ein bisschen mehr zeigen, ein bisschen größere Message reinpacken. Und ja, das hat mir jetzt geholfen, so ich glaube, 500 Millionen Leute zu erreichen.
500 Millionen, quasi halb China oder halb Indien. Ja, krass. Ja, hast du vielleicht, wenn wir gerade von Social Media sprechen, vielleicht noch ein paar Tipps für Leute? Also was heißt Tipps? Nicht mal unbedingt, wie sie... Also was auch immer du erzählen magst, ja, vielleicht wie man wächst, vielleicht im Umgang mit Social Media. Hast du da noch irgendwas auf dem Herzen für die Leute, was du da teilen möchtest?
Ja, Social Media ändern sich halt auch schnell. Also man kann nicht sagen, Social Media ist irgendwie ein genereller Begriff, weil ich bin jetzt zum Beispiel über Facebook ziemlich bekannt geworden und ich weiß nicht, ob das heute noch gehen würde, weil die Leute, die sind, also vor allem die jungen Leute, die sind jetzt alle auf Instagram, die meisten checken vielleicht noch einmal pro Woche ihren alten Facebook-Account, aber früher war halt jeder auf Facebook. Mhm. Und Instagram zum Beispiel hat jetzt nicht die krasse Macht, Sachen viral gehen zu lassen, weil du hast nicht den Share-Button. Du kannst Videos zum Beispiel schon teilen, aber das wird in deinen Stories, du kannst sagen, okay, das Video, das teile ich in meinen Stories, aber das wird dann nicht als Video abgespielt, sondern als Standbild zum Beispiel. Was halt nicht so viel bringt, weil da muss das Standbild so interessant sein, dass ich dann extra auf den Account tippe und mir das ganze Video halt reinziehe. Mhm. Und deswegen, das kann sein, dass morgen Instagram eine neue Funktion einführt und sagt, hier, Videos ganz einfach teilen. Dann wäre das wieder ein kompletter Game-Changer. Weißt du, dann könntest du super krass viral gehen auf Instagram. Mhm. Aber bisher ist es eben nicht so. Und deswegen, ja, es ist schwierig. Also man muss halt seinen Wiedererkennungswert so ein bisschen finden, glaube ich. Und nicht das machen, was alle machen irgendwie. Also man muss sich halt mal in den Abonnenten reindenken, so ein bisschen. Okay, warum sollte er Grund haben, meinem Account zu folgen? Und man muss sich selber versuchen, treu zu bleiben. Okay, warum mache ich den Account eigentlich? Also ich finde es zum Teil erschreckend, die ganzen Influencer zu sehen, die nur noch Influencer sind. Und ich frage mich, okay, wie habt ihr eigentlich angefangen? Weißt du, ich habe das von einem gehört, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber der hat angefangen, irgendwie Fashion-Tipps zu geben, wie kann ich für keine Ahnung, 100 Euro oder 200 Euro ein schickes Outfit zusammenstellen. Dann ist er in die Stadt gegangen, hat gesagt, okay, ich habe die Schuhe da für 50 Euro gekauft, die Hose für 60 da und die Jacke für 70 da. Und dann hat er den Leuten Tipps gegeben, wie sie gut und günstig tolle Kleidung bekommen. Und dann hatte der, was weiß ich, wie viel 1000 Follower. Dann kam halt von mir aus irgendeine große Marke, hat gesagt, okay, bei deinem nächsten Outfit, wir geben dir 1000 Euro, wenn du halt dann unsere Schuhe anziehst für dein Outfit. Und ja, mittlerweile zieht er halt nur noch solche Kooperationen ab. Also das ist halt dann nicht mehr, da muss man sich natürlich fragen, würde der die Sachen auch so anziehen? Oder ist er jetzt eigentlich wie so eine laufende Litfaßsäule und zieht eigentlich nur noch Zeug an, was die Leute ihm halt dafür bezahlen? Und das ist dann halt irgendwie der von sich selber so weit weg. Natürlich verdient er sich wahrscheinlich eine goldene Nase. Und ich, mit der meine ich jetzt nicht eine Person, ja, sondern das sind viele Menschen, die sowas machen. Und ja, deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Und also keine Ahnung, dass der Kommerz so überhand nimmt. Und das ist ja sogar jetzt das, auch das mit den Mikro-Influencern, also die, oder Makro heißen die kleinen, weißt du, so, dass so die Firmen gehen ja immer auf noch kleinere Leute zu. Mhm. Das reicht ja, wenn du 800 Follower hast, dann schicken die dir schon zum Teil gratis Produkte zu. Und das ist halt so, da zieht sich halt echt der Kommerz in die letzte kleinen Winkel bis in unsere privaten sozialen Kontakte oder sozialen Umgang. Und ja, das finde ich schon manchmal schwierig. Und da finde ich Leute cool, die gar keine Werbung schalten auf ihrem Account. Also die dann nur wirklich sagen, hey, Leute, das interessiert mich. Und dann kannst du die auch für voll nehmen, weißt du? Dann kannst du sagen, hey, das interessiert den wirklich. Also der geht nicht in die Galerie, weil er dafür bezahlt wird, sondern der geht in die Galerie, weil er da die Kunst ihm gefällt zum Beispiel. Oder der kauft sich das Adidas-Shirt, weil er es geil findet und nicht, weil er von Adidas 5000 Euro dafür bekommt. So.
Ich glaube, wie du sagst, es hat sich extrem gewandelt und es ist so viel Kommerz geworden und die Leute checken es gar nicht mehr. Das wurde halt immer mehr so, die Leute haben, also die Unternehmen merken, kein Mensch, also guckt eigentlich mehr Fernseher, kein Mensch guckt die Werbeanzeigen an und so ein blödes Pop-up-Fenster im Browser geht ja auch auf den Sack. Aber wenn dann hier irgendein hübsches Mädel irgendwas Tolles anhat, dann alle, oh, das will ich auch anhaben.
Aber ja, das nehmen die Leute gar nicht als Werbung wahr, aber ich meine, es ist Werbung.
Aber inzwischen, glaube ich, haben es die Leute auch begriffen. Hoffe ich.
Ja, aber es ist halt so schön verpackt, weißt du, das ist so, ja, das ist schon gut gemacht auf jeden Fall und man kann auch den Leuten keinen Vorwurf machen, also
ja.
Die verdienen da irgendwie Zehntausende von Euro pro Monat zum Teil und denken sich wahrscheinlich auch, okay, ich habe zwar nicht so angefangen, aber jetzt nehme ich halt mal die Welle mit, es wird wahrscheinlich noch vielleicht ein paar Jahre so gut gehen, dann haben die ihr Geld gemacht und dann können die, dann sagen die sich, okay, dann mache ich halt was anderes wieder so. Deswegen, das ist halt irgendwie auch wieder so im System so ein Fehler vielleicht, aber.
Ja, so don't hate the player, hate the game oder so ähnlich.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber ich muss sagen, Social Media finde ich auch echt schwierig, weil ich versuche ja auch dann mit meinem Instagram-Kanal und hier mit dem Podcast, ich versuche eigentlich positive Sachen zu verbreiten, positive Messages und Leuten einen Mehrwert zu geben und ich merke einfach auf Social Media, die meisten Klicks und Abonnenten hat meistens ein Bullshit. Also entweder Sachen, die Hass verbreiten, hat extrem viel Follower oder wenn du als Frau halbwegs hübsch bist und du postest jeden Tag ein Bild, dann hast du, keine Ahnung, 20.000 Follower, weil du halt eine Frau bist, die hübsch ist.
Ja, oder noch mehr, ey. So, weißt du, so hübsche Mädels, die haben dann oft so ein paar Millionen und dann fragst du dich, okay, für was steht die eigentlich so, die sind halt immer leicht bekleidet und hüpfen da an irgendwelchen Stränden rum, so.
Richtig.
Und ja, ich meine, so jemand, wahrscheinlich Männer können der folgen, weil sie die hübsch finden, Mädchen können der folgen, weil sie denken, ich will mal so sein wie die und nur noch um die Welt reisen und mich fotografieren lassen und hübsch sein. Ja, das wird auch seine Berechtigung vielleicht irgendwie haben, aber ich denke es auch bei Künstlern zum Beispiel. Es gibt so wenig Künstler, die irgendwie Reichweite haben. Also ich bin da schon einer der krassesten. Aber der, ich glaube, Banksy hat vielleicht 5 Millionen Follower oder so und das ist ja wirklich der bekannteste Künstler der Welt.
Ja.
Und dann kommen da irgendwelche halbwegs erfolgreichen Musiker, die haben dann vielleicht schon doppelt so viel wie Banksy so. Oder Schauspieler oder nee, ich glaube sogar Musiker sind wahrscheinlich die krassesten. Die alle, die über 100 Millionen haben, sind alles Musiker. Weil die halt auch viele Leute erreichen können, eben mit Musik.
Ja, ja. Ich finde es halt eine Welt so. Ich würde es mir wünschen, wenn positive Nachrichten die Aufmerksamkeit bekommen würden, die sie verdienen.
Ja, das ist schon schwierig. Also man muss sich überlegen, wie man das halt ausspielt. Also die Leute wollen halt, also die Aufmerksamkeit ist halt immer krasser, wird immer krasser gejagt. Weißt du, du gehst auf Social Media, wenn ich jetzt alle Stories angucken würde von den Leuten, die ich folge, bis ich da fertig wäre, könnte ich wieder von vorne anfangen, weil die Leute, die immer nachschieben, und dann habe ich nur die Stories, dann habe ich noch nicht geguckt, was die Leute gepostet haben. Ich kann da, also es ist unendlich einfach so. Ja, so viele Leute wollten deine Aufmerksamkeit haben, und wenn ich dann mein Handy zumache, was denke ich mir, was habe ich eigentlich gesehen? Nichts. Und was bleibt, ja, eigentlich nichts. Und was im Gedächtnis bleibt, sind dann halt wirklich die Extreme, die extrem tollen Sachen vielleicht auch, aber da muss man erstmal schaffen, da hinzukommen.
Ja.
Oder halt die extrem spektakulären Sachen wie, okay, der Amazonas brennt oder Donald Trump will Grönland kaufen oder so, weißt du, was abgefahren ist halt. Und da versteht der Typ, also der Trump, der versteht es ganz gut, weißt du, der macht keine Kompromissschlagzeilen, sondern der macht halt, der haut halt schon auf die Kacke, so, weißt du. Und deswegen, ich war vorher am Flughafen, da war so ein Zeitungsstand mit, was weiß ich, 10 verschiedenen Zeitungen. Auf jedem Cover war Donald Trump.
Ja.
Das ist so.
Verkauft
das ist
sich halt.
Verkauft sich.
Ja, aber dann noch so ein, ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, aber kennst du Gary Vee?
Mhm.
Sollst mal angucken, der hat echt richtig guten Content. Und der hat auch, was weiß ich, wie viele Millionen Follower. Der tut auch viele Unternehmen beraten, gerade Social Media, Marketing. Eigentlich so eins ist, gucken die an. Auf jeden Fall, er sagt, dass Instagram halt gerade auf dem Peak ist. Wie du sagst, früher war Facebook, dann war es auf dem absteigenden Ast, dann ist Instagram gewachsen. Er sagt, Instagram ist auf dem Peak, da geht es nicht mehr so viel nach oben. Und er empfiehlt die App TikTok, die hab ich mir auch erst gestern runtergeladen. Er sagt halt, die hat, glaube ich, auch schon über 500, oh Gott, ich will nicht lügen, vielleicht sogar 500 Millionen Downloads. Und das benutzen viele jüngere Leute. Und er sagt halt, das wäre so eine App, wenn man da rechtzeitig einsteigt und in die Welt reinwächst, dass man da für die Zukunft gut gerüstet ist. Er sagt, das könnte das neue Instagram werden. Könnte.
Ja, also TikTok hat für mich jetzt erstmal noch so ein bisschen so einen ganz kurzweiligen Charakter. Also ich hab mich da jetzt nicht angemeldet, aber ich habe mir jetzt mal angeschaut, kannst du ganz kurze Videoclips sozusagen machen. Und es ist ja aus dem Musical.ly irgendwie gewachsen, also so eine App, wo du dich filmst und dazu ein bisschen tanzt und singst und so weiter. Und
ich glaube, es steckt halt in den Babyschuhen und wächst vielleicht noch. Aber ich habe es auch angeguckt, wie du sagst, so wie du es beschrieben hast, ist im Endeffekt aktuell.
Ja, für mich wirkt es halt nicht hochwertig. Also weißt du, so denke ich halt, ich will, habe keinen Bock, mich da jetzt zum Affen zu machen und da rumzutanzen, nur damit ich ein paar Follower bekomme auf TikTok.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel ich habe auch tatsächlich überlegt, melde ich mich da an oder nicht? Und dann war da die erfolgreichste TikTok-Seite war von tatsächlich zwei Stuttgartern.
Okay, krass.
Von so zwei 17-Jährigen, ich glaube Lena und Lisa, die ich weiß auch nicht genau, was sie machen, aber sie waren halt bekannt, weil sie zwei Mädels sind und weiß ich nicht, was die genau machen, Fashion-Tipps geben oder so. Und auch so dann eben für TikTok so Videos gedreht haben, so wie sie singen und tanzen. Und es waren einfach zwei Stuttgarter, ne? Und die haben sich aber mit 17, glaube ich, abgemeldet von TikTok. Obwohl sie 14, 15 Millionen Follower da hatten, haben gesagt, sie sind jetzt zu alt. Das ist so eine Kinder-App.
Okay.
Und jetzt sind die nur noch auf Instagram. Dann denke ich halt, okay, komm, die 17-Jährigen sagen, sie sind zu alt, dann muss ich mich da gar nicht erst anmelden. Erstmal. Und wer weiß, man weiß genau, wie entwickelt sich so eine App, weißt du? Instagram, wie hat Instagram angefangen als Ort, um schöne Fotos zu teilen? Weißt du, so
ein paar Filter drüber zu legen,
was schön aussieht. Ja, wahrscheinlich eher so für Fotografen so, hey, ich teile meine Eindrücke von meiner Reise. Und jetzt mittlerweile, weißt du, wie kleiner Prozentsatz sind jetzt Fotografen noch? Das meiste, ich meine, mittlerweile ist jeder vielleicht ein Fotograf. Aber das meiste ist jetzt halt wahrscheinlich Fashion oder Beauty oder ja, sowas irgendwie oder Musiker. Und keine Ahnung, wenn TikTok jetzt irgendwie, das kann ja immer von einem auf den anderen Monat passieren, wenn die jetzt ein paar neue Funktionen einführen, dann ist es wieder ganz anders. So.
Ich habe es mal auf dem Schirm, aber ich glaube, so den Eindruck, den du hast, den habe ich davon auch. und dann mal schauen, was passiert. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Jetzt nochmal zurück zu deiner Kunst. Wie schwer ist dir das eigentlich gefallen, deine Kunst mit einem Geldbetrag aufzuwiegen? Also hat man da am Anfang vielleicht eine falsche Scheu zu sagen, ich habe das jetzt gemacht und ich verlange dafür den Betrag XY. Also wie schwer war das für dich zu sagen, das habe ich gemacht und das möchte ich dafür?
Ja, das war am Anfang schon schwer, wobei ich halt immer nur die Beträge verlange, mit denen ich mich halt wohlfühle. Also ich habe da jetzt nie Beträge verlangt, wo ich sage, hey, die sind voll unrechtgefertigt. So. Und irgendwann ist es bei mir dann auch so ein bisschen verschwommen, weil dann habe ich begriffen, hey, Geld, also weißt du, so Geld muss nicht irgendwie so idealisiert werden, sondern Geld ist einfach nur wie Benzin für dein Auto, weißt du, so ich, mein Auto ist jetzt eigentlich so meine Künstlerkarriere vielleicht oder eben ich selber als Künstler und ich will damit irgendwo hinfahren oder vielleicht allein schon die Fahrt macht vielleicht schon Spaß und ich muss aber nicht 5 Tonnen Benzin hinter mir herziehen, sondern ich brauche halt ein bisschen Benzin, damit ich mein nächstes Ziel erreichen kann. Mein nächstes Ziel ist vielleicht eine Ausstellung oder ein neues Werk zu erschaffen, dafür muss ich ja auch Geld dann eben erstmal investieren und ja, seitdem ist Geld eben nicht mehr so wichtig für mich und dementsprechend sind auch so die Preise, die ich verlange für meine Bilder, die fühlen sich ja halt nicht mehr so reell an. Also das sind halt für mich nur Zahlen und das ist so ein bisschen halt gewachsen mit den Jahren und ja, und dann denke ich halt, okay, wenn jemand so viel Betrag X zahlt und jetzt der zweite auch noch und der dritte auch noch, dann kostet es nächste Bild halt x plus 10%. Und wenn das dann wieder ein paar Leute kaufen, dann kann man wieder ein bisschen was drauf tun. Also das ist dann so ein bisschen part of the game. Aber es geht nicht darum, das womöglich viel Geld anzuhäufen. So.
Aber am Anfang würdest du schon sagen, da hat man so ein bisschen Berührungsängste so oder schwer dann Wert zu bemessen. Wenn ich jetzt mir ein Auto kaufe, blödes Beispiel, aber jeder weiß, Pi mal Daumen, das Auto kostet so viel und Kunst ist ja eher was Subjektives, deswegen vielleicht auch schwierig, das zu bemessen.
Ja, das ist auf jeden Fall super schwierig, weil der Umgang oder deine Relation zu Geld ändert sich ja auch die ganze Zeit. Also, wo ich früher mein Bild für 1000 Euro verkauft habe, hatte ich voll schlechte Gewissen, so ein bisschen. Weißt du, habe ich gedacht, hey, der muss jetzt 1000 Euro zahlen für das Bild oder zahlt 1000 Euro für das Bild. Dafür musste ich irgendwie als dualer Student 5 Monate für arbeiten. Ne? Ja. Da habe ich gesagt, boah, aber für den Menschen, der es gekauft hat, war das halt gar nichts. Also keine Ahnung, das waren Leute, die haben in einem Haus gewohnt, das kostet 20.000 Euro pro Monat Miete und haben etliche Autos gehabt und so weiter. Die haben wahrscheinlich gedacht, hey, wie cheap ist das Bild? So. Und ja, so wächst man halt auch immer mit und jeder hat ein anderes Verständnis von Geld und mittlerweile sind halt für mich jetzt 1.000 Euro auch nicht mehr so viel Geld. Aber wenn ich jetzt mit anderen Unternehmern abhängen und die reden dann, hey, ich habe mir da das Haus gekauft für 3 Millionen, ich stecke jetzt nochmal 2 Millionen rein und hier mal 1 Million und dann habe ich die Beteiligung aufgelöst für 5 Millionen, denke ich, boah, what the fuck, weißt du, so, die reden über Millionen, so wie ich so über einen Euro rede, weißt du, so, du schuldest mir noch 5 Euro und das ist ganz nochmal eine ganz andere Welt, aber vielleicht kann man da reinwachsen und im Endeffekt sind das ja auch nur Zahlen mit ein paar Nullen dran.
Ja. Definitiv.
Ja, Tim, jetzt haben wir dich schon so ein bisschen als Mensch mehr kennenlernen dürfen. Wir haben über deine Kunst gesprochen, die du aktuell machst und unter anderem auch über den Weg, der dich zu dem gemacht hat, der du bist im Endeffekt. Ja, über deine Schulzeit und so weiter und so fort. An der Stelle müssen wir leider einen kleinen Cut machen, weil unser Gespräch schon mega lang ging. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, hat Spaß gemacht.
Und im zweiten Teil von dem Interview werden wir auf jeden Fall noch über spannende Projekte von dir sprechen, die du jetzt auch schon gemacht hast. Und da geben wir den Leuten einfach viele Sneak Peeks und vielleicht so ein paar kleine Geheimnisse mit auf den Weg, was für Projekte du schon geplant hast und auch schon umgesetzt hast, dass die Leute schon wissen, dass Tim in Anführungsstrichen nicht nur der Künstler mit Gold und Sand ist, sondern da auch noch so viel mehr dich als Mensch ausmacht. Dann verpasst Episode 2 nicht
Und wenn ihr generell nichts verpassen wollt, vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen unter @deeptalkpodcast.